Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, seien Sie herzlich willkommen zur 5. Sendewoche unserer Reihe über das Schaltbild Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wir haben in der letzten Woche mit dem Thema des Flows den ersten Block der Vorlesung abgeschlossen. Er befasste sich mit dem Grundaufbau des Fernsehens, von den Anfängen des Sendebetriebs Ende der 40er Jahre bis hinein in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber er besteht fort und er prägt das Fernsehen bis heute mit. Wir haben die Operation des Einschaltens und die zentralen Fernsehformate des Live, der Serie und eben des Flow behandelt. Dabei haben wir die Grundoperation des Schaltens in ihren ontografischen und anthropomedialen Effekten näher analysiert und einen Blick auf ihre Semantiken, speziell anhand ausgewählter Fernsehserien, geworfen. Sie erinnern sich daran. Wir haben einige der Funktionen und Modalitäten des Schaltbilds kennengelernt, wie Emergenz und Immersion, Erinnern und Vergessen, Taktilität und Visualität, Erdulden und Bewirken, Affektivität und Agentialität. Wir sind den Relationierungen nachgegangen und den Überschneidungen, die durch das Schalten des Bilds ins Werk gesetzt werden, wie denjenigen zwischen apollinischem und dionysischem, latentem und manifestem, Simultaneität und Synchronizität, Aktivität und Passivität. Aber das Fernsehen ist nichts Stabiles. Damit ist nicht nur gemeint, dass es wie viele Medien einer Entwicklung ausgesetzt ist. Das Fernsehen ist vielmehr in sich selbst instabil und evolutiv. Es ist dem Wandel nicht ausgesetzt, es ist Wandel. Das liegt an seiner Grundbeschaffenheit, der ontografischen Schaltbarkeit. Als Schaltbild ist es um die verschiedenen Operationen des Schaltens herum aufgebaut. Operationen aber sind, und so auch Schaltungen, Eingriffe und erzeugen fortwährend Differenzen zwischen einem Vorher des operativen Eingriffs und einem Danach. Und so gilt es auch für das Fernsehen. Außerdem ist das Fernsehen grundsätzlich ontografisch. Und das führt dazu, dass sich diese Differenzen stets in das Schaltbild selbst wieder einschreiben und eintragen. Es sind nicht nur die vom Fernsehen produzierten Bilder, die Bilder im Fernsehen, die Bilder des Fernsehens, die sich verändern. Es ist das Fernsehbild selber. Und damit nicht genug. Es ist schwierig, die Entwicklung des Fernsehens überhaupt um eine oder wenige große Leitdifferenzen mit einem Vorher-Nachher, eine Anzahl epochaler Einschnitte also, herum zu beschreiben. Für den Film zum Beispiel wurde das immer wieder versucht. Etwa mit Stummfilm und Tonfilm, Studiosystem und Autorenkino, klassischem, modernem und postmodernem Kino oder Bewegungsbild und Zeitbild. So also nicht das Fernsehen. Das Fernsehen besteht vielmehr in der unentwegten und anhaltenden Revision seiner eigenen Grundlagen. Aber diese Revisionen nun erfolgen entlang beschreibbarer Verlaufsformen. Deshalb scheint es sich so zu verhalten, dass das Fernsehen statt über Epochengrenzen am besten entlang der verschiedenen Linien der Typen oder Modi seiner eigenen Fortentwicklung seit den 60er Jahren beschrieben werden kann. Im heute beginnenden zweiten Hauptteil der Sendereihe sollen deshalb drei solcher Transformationsmodi näher gefasst werden. Es gibt natürlich mehr. Diese drei aber führen in ihren Erscheinungen und Konsequenzen zu einer Revision, mindestens aber einer Umformung der technischen und ästhetischen Geschäftsgrundlagen des Fernsehens. Sie verändern das Schalten mit Latenz und Manifestation, das Röhrenbild mit seinem kontinuierlichen ontografischen Bildsignal des Live, die Serie mit Erinnern und Vergessen, den Flow mit dionysischem Schalter, das anthropomediale Zuschauen. Unser erstes Beispiel dafür behandeln wir diese Woche. Es ist die Verlaufsform der Trajektorie, des allmählichen Übersetzens und Übersetzens und Veränderns in einen anderen Zustand. Unser Beispiel dafür ist die Umstellung des Fernsehens auf die Möglichkeiten der Bildaufzeichnung und des Wiederabspiels. das Replay und insbesondere das Instant Replay, die sofortige Zeitlupenwiederholung. Dadurch wird insbesondere der Live-Charakter und damit die Grundlage des Fernsehens transformiert und es werden ganz neue televisive Gegenwarten operationalisierbar. Zweitens wird es dann in der nächsten Woche um die Intensivierung und Verdichtung des Fernsehens gehen. Sie wird besonders durch die Durchsetzung der Fernbedienung als Standardinstrument des Fernsehens und in ihren medialen Wirkungen wirksam, wie sie in den späten 70er und frühen 80er Jahren beobachtbar wurden. Die Fernbedienung transformiert das Fernsehen unmittelbar in seiner Basisoperation im Schalten und baut das Fernsehbild um in ein rekursives, auf sich selbst angewandtes Schaltbild. Und drittens handelt es sich um die Ausdehnung des Fernsehens in immer weitere Räume, die es dann zu Bildräumen umformt, entlang von Linien der Expansion. Dafür steht exemplarisch in der dritten Woche dieses Teils der Sendung das Phänomen der Second Screens, des Vordringens von Bildschirmen in alle Welt und Lebenszusammenhänge. Dies verschiebt letztlich die Stellung des Menschen im Kosmos der Bilder. Und dies ist genau in den Digitalisierungsschüben seit den 90er Jahren bis in die Gegenwart zu beobachten. Sie bringen das Ende des Röhrenbilds und des kontinuierlichen Signalflusses mit sich, von dem wir bislang ununterbrochen ausgegangen sind, und stellen so eine weitere Revision der primären Arbeitsgrundlagen des Fernsehens dar. Es führt zuletzt in die Ausfächerung, die Selbstüberschreitung und Neuverteilung des Schaltbilds über zahlreiche Bildschirme und Operationsformate, mit der wir es heute zu tun haben. Indem es sich digitalisiert, reißt das Schaltbild ontografisch seine Welt und anthropografisch seine Zuschauerinnen mit. Beginnen wir also mit dem Replay, mit der elektronischen Bildaufzeichnung. Alles Fernsehen ist Live-Fernsehen, so haben wir immer wieder gesagt. Und dennoch, es ist so lediglich gewesen. Die Marke des Live haftet dem Fernsehen zwar immer noch und vermutlich untilgbar an, aber dennoch ist es nicht mehr so. Mit der Aufzeichnung elektromagnetischer Signale hatten sich die Entwicklungsabteilungen diverser Gerätehersteller, vor allen Dingen in Deutschland, schon lange befasst. Und Tonbandgeräte für die Aufzeichnung von Tonsignalen waren schon in den 40er Jahren verbreitet und im Einsatz. Dabei ist es wichtig, daran zu denken, dass die aufgezeichneten Signale auf dem Band ja keineswegs Bilder sind oder Töne. Vielmehr sind es elektronische Kodierungen oder gar Anweisungen, nach denen das Gerät die Bilder und die Töne dann erzeugt. Das zusätzliche Problem, das für die Videoaufzeichnungen zu lösen war, war im Wesentlichen ein elektromechanisches, nämlich die im Vergleich zur Schallaufzeichnung um ein Vielfaches höhere Bandgeschwindigkeit, die man benötigte, um die im Vergleich zu Tönen enorme Datenmenge von Bildern zu verarbeiten. 1956, und für unseren Zusammenhang entscheidend, kam mit der Ampex Quadruplex der erste funktionsfähige Videorekorder, ein gigantischer Apparat mit 5 cm breiten Magnetbändern, auf den Markt. Mit seiner Hilfe waren nun Fernsehbildsignale aufzeichnungsfähig. Allerdings waren die Geräte finanziell aufwendig, nicht nur in der Anschaffung, sondern vor allem im Betrieb, weil das sehr breite Magnetband so teuer war und zudem die Bedienung der Apparatur 2 bis 3 Arbeitskräfte benötigte. Deshalb setzte sich die Magnetbildaufzeichnung nur sehr langsam durch. Noch in den 60er Jahren war der Einsatz von Ampex-Maschinen, zumal in der Berichterstattung, die eine gewisse Beweglichkeit erforderte, eher die Ausnahme. Die Einführung der neuen Technologie verlief also zunächst für die Zuschauerinnen mehr oder weniger unbemerkt. Auch zu Archivierungszwecken eignete sich die Ampex-Technologie zunächst wegen ihrer hohen Kosten nicht. Vor Mitte der 70er Jahre gibt es keine auch nur annähernd flächendeckende magnetische Aufzeichnung und Archivierung von Fernsehbildern und Fernsehprogrammen. was natürlich gravierende Folgen für die Historiographie des frühen Fernsehens hat, aber darüber sprechen wir ein andermal. Der Zeithaushalt des Fernsehens blieb so zunächst nahezu unverändert. Aber ganz allmählich, über die gesamten 70er und 80er Jahre, setzen sich geradezu grundstürzende Veränderungen doch im Weg der Trajektorie durch. Die elektromagnetische Bildaufzeichnung verfährt nicht mehr heteromedial, also unter Zuhilfenahme eines anderen Mediums, nämlich des Zelluloidfilms. Vielmehr bettet sie sich unmittelbar in das Schaltbild ein. Der Einbau der elektronischen Bildaufzeichnung auf Videoband in das Fernsehen schafft so die Möglichkeit, nunmehr auch zwischen dem Live-Bild und dem aufgezeichneten Bild unmittelbar hin und her zu schalten. Das Fernsehbild wird reproduzierbar und speicherbar und prozessierbar. Und das ist nicht weniger als eine Revolution. Je weiter nämlich erstens die elektronische Bildaufzeichnung auf Videoband in den Produktions- und Verbreitungsprozess eindringt, desto mehr Raum beansprucht natürlich die Wiederholungssendung, also eigentlich die Ausstrahlung identischer Reproduktionen einmal aufgezeichneter Sendungen. Sie war so in den Zeiten reiner Live-Dominanz ja gar nicht möglich. Nun aber kann mit Hilfe der Aufzeichnung nach und nach das ganze Sendegeschehen zeitlich ausgeweitet werden. Kostenneutrale Reproduktionen können Zeiträume füllen, die durch reine Neuproduktion nicht oder nur zu sehr hohen Kosten gefüllt werden könnten. Das erneute Betrachten einer bereits gesehenen Sendung oder die Möglichkeit, eine versäumte Sendung nun doch noch sehen zu können, ändern die Fernsehgewohnheiten zwar nicht sofort, dann aber nachhaltig. Alles im Fernsehen, so kann schließlich in den 80er Jahren der Videokünstler Leslie Vine schreiben, alles im Fernsehen ist seither eine Wiederholung von allem im Fernsehen. Die Nicht-Existenz des bloß Einmaligen, durch die, Sie erinnern sich, Günther Anders die Ontologie des Seriellen innerhalb und außerhalb des Fernsehens gekennzeichnet sah, verschärft sich und wird rekursiv. Die elektronische Bildaufzeichnung führt auch zweitens zur Herausbildung von Mischformen. Das Magazinformat zum Beispiel verwendet beides, das Live aus dem Studio und die Aufzeichnung des eingespielten Berichts. Es verändert und bereichert den Formenkanon des Fernsehens. Drittens nimmt die Inanspruchnahme des Gedächtnisses der Zuschauer durch Fernsehen, die wir ja für die Serienform beobachtet haben, ganz neue Formen und Verläufe an, wenn sie in der Zusammenarbeit nunmehr mit einem technischen Bildspeicher statt nur einem Gegenwartsprogramm geschieht. Daraus nun gehen völlig neue Zeitigungsverhältnisse und neue Produktionsformen und Formate, insbesondere von Vergangenheit als Wiederaufführung, aber eingelagert in die Gegenwart hervor. Anders als eine Aufzeichnung auf Zelluloid kann die Videoaufzeichnung aber nicht nur die Live-Ausstrahlung ergänzen, kontrastieren oder gar ersetzen. Sie kann nicht nur dazu beitragen, das Live zugunsten anderer reproduktiver Zeitmodi zurückzudrängen, sie zu überschreiben und zu relativieren. Sie trägt nicht nur dazu bei, die typischen Produktionsweisen des Fernsehens nach und nach durch solche des Films, wenn nicht zu ersetzen, so doch zu ergänzen. Das haben wir beim Übergang auf die Filmed Series in unserem Abschnitt über die Serien bereits beobachtet. Aber der Eingriff der Videografie ist viel, viel tiefer und betrifft die Grundlagen des Fernsehbildes. Denn die elektronische Bildaufzeichnung dringt und greift in das Live selbst ein, während des Live, und transformiert dadurch den Charakter des Live-Bildes, ohne dass es deshalb aufhörte, ein Live-Bild zu sein. Schwierig nachzuvollziehen. Zunächst. Sie erzeugt einen völlig neuen, technisch induzierten Typ von Gleichzeitigkeit und von Gegenwart, den es außerhalb des Fernsehens überhaupt nicht gibt und die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Aufzeichnung selbst als Prozess innerhalb des gegenwärtigen Live-Stroms wiederkehrt. Die elektronische Bildaufzeichnung hebt den Live-Charakter des Fernsehens nicht auf und kontrastiert ihn nicht eigentlich, sondern verstärkt und verändert ihn. Sie formt das Live zu etwas Neuem um. Der Fluss des Live löst sich von demjenigen der Ereignisse selbst ab. Er beginnt gleichsam bergauf zu fließen und in sich selbst zurückzumünden. Die televisive Ontographie hört auf, ein rein linear gerichtetes Verfahren zu sein. Sie bildet nun Umkehrungen und Schlaufen und wird dadurch flächig in der Art einer Zeitebene. Sie wird unscharf und komplex, reversibel und retroaktiv. Das gilt etwa für die erst mit der Videografie bestehenden Möglichkeiten, eine Sendung auszuflaggen als live, obwohl sie nicht live ist, sondern eigentlich eine Aufzeichnung. Zu diesem Zweck muss man nur eine Live-Sendung produzieren und sie, statt sie tatsächlich live zu senden, auf Band aufnehmen und dann später unbearbeitet und unverändert ausstrahlen als Live on Tape. Genau das machen wir hier bei Radio Lotte im Übrigen auch mit dieser Radiosendung. Man kann aber auch durch und in der Nachbearbeitung der Sendung die Sendung nachträglich verändern und sie dann erst ausstrahlen. Solange man die dabei durchgeführten Schnitte und Einschnitte als Umschaltungen statt als Montage ausflaggt, kann das Bild weiterhin als Schaltbild statt als Film auftreten. Und dadurch kann der Fernseh- und Live-Charakter des Bildes in der Simulation als Pseudo-Live, Pseudo-Live, sagen die Amerikaner, erhalten bleiben. Die Vorteile produktionstechnischer Art, die mit der Aufzeichnung einhergehen, können dennoch genutzt werden. Und schließlich gibt es das Verfahren des Near-to-Live, bei dem, ähnlich wie früher beim Zwischenbildverfahren auf Film, zunächst auf Band produziert wird, die Ausstrahlung aber mit einer nur ganz geringen Zeitverschiebung erfolgt, von wenigen Sekunden bis zu wenigen Minuten. Dadurch sind Fehler und Störungen eliminierbar, aber natürlich auch Zensureingriffe möglich. Mit all diesen Verfahren, die zwischen reiner Vorproduktion und reiner Live-Ausstrahlung vermitteln, wird die Abgrenzung zwischen der laufenden Gegenwart und der abgeschlossenen Vergangenheit fließend und unüberschaubar. Es entsteht eine schwammigere, unabgrenzbare und gedehntere Gegenwart, in der eines für das andere ausgegeben und nahtlos überführt werden kann. Jane Voyer hat daraus den Schluss gezogen, es gebe gar keine Gleichzeitigkeit, sondern lediglich verschiedene Modi ihrer Simulation. Gegenwart und mithin live seien keineswegs technisch bedingte Grundmodi des Fernsehens, sondern ein rein ideologisches Konstrukt. Das hängt natürlich davon ab, welche Auffassung von der Gegenwart man vertritt und was man als Behauptung des Fernsehens ausflaggt. Gewiss lässt sich festhalten, dass mit der elektronischen Bildaufzeichnung das Fernsehen sich vom linearen Zeitfluss ablöst und beginnt, ein Instrument der Navigation auf einer Zeitoberfläche zu werden, die es selbst genau darin erst ausbreitet. Noch bevor diese Verfahren des ausgedehnten und vorgetäuschten Live jedoch entwickelt wurden und auch bevor die Videografie als Archivierungstechnik mit dem Ziel der Wiederaufführung von Sendungen aus dem Produktionsarchiv heraus, bevor also die Videografie als Archivierungstechnik etabliert war, begann das Fernsehen eine völlig eigensinnige Anwendung der Bildaufzeichnung zu operationalisieren, nämlich eben die Zeitlupenwiederholung, das Instant Replay. Die Zeitlupenwiederholung ist ja nicht irgendeine Bildaufzeichnung. Vielmehr ist sie erstens eine Manipulation des Bildes, nämlich seine Verlangsamung. Und zweitens die sofortige Rückeinspeisung des manipulierten Bildes in den laufenden Live-Sendefluss. Gegenüber allen anderen genannten Varianten wie Near-to-Live und Live-on-Tape hatte sie, und hat bis heute den Effekt, das Live nicht etwa nach außen hin auszudehnen, zu entgrenzen und vertauschbar oder simulierbar zu machen. Vielmehr kehrt das Instant Replay das Live nach innen und intensiviert es, dehnt es in sich selbst aus und macht es komplex. Dieses Verfahren bildet die televisive Gegenwart so zu einem völlig neuen Zeitgeschehen um und verändert die ontografische Verfasstheit des Fernsehens. Deshalb bildet die Einführung dieser neuen Bildtechnik eine Trajektorie des Fernsehens insgesamt. In ihr setzt sich das Schaltbild der Veränderung aus, die es als Eingriff dennoch erst hervortreibt. Der Beitrag zur Bildkultur, den die Zeitlupenwiederholung darstellt, und die Prägung, die das Fernsehen als Live-Medium dadurch erhält, kann überhaupt nicht überschätzt werden. Mit dem Schreiben der Zeit durch die bidirektionale, rückwärts und vorwärts zugleich operierende temporale Ontografie des Instant Replay gelingt dem Fernsehen die Schaffung einer höchst bemerkenswerten eigenen Form von Gegenwart. Deshalb ist es auch seltsam, dass es zum Instant Replay, ganz anders als zu Live, zu Serialität und Flow, bislang überhaupt keine konzise theoretische Betrachtung gibt. Wir setzen unsere Überlegung daher zunächst mit einer Reihe von Fallbeobachtungen an. Der erste spektakuläre und für die Zuschauer unübersehbare Einsatz der frühen MPEGS-Technologie, bei dem dann die Aufzeichnung und die Live-Reportage fast ineinander flossen, erfolgte präzise am 24. November 1963. Das Attentat auf den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy hatte die Aufmerksamkeit der Fernsehberichterstattung in zahlreichen Live-Sondersendungen auf sich gezogen. Ein kleiner regionaler Fernsehsender übertrug nun an diesem Tag live die Überstellung des Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald vom Polizeipräsidium ins Gefängnis in Dallas, Texas. Eigentlich eher von lokalem Interesse, wurde sie dennoch von NBC landesweit übernommen und ebenfalls live verbreitet. In einer Gruppe aus Journalisten und Polizisten wartete der Fernsehreporter auf das Eintreffen Oswalds in der Tiefgarage, in der Gefangenentransporter ihn dann übernehmen sollten. Als Oswald jedoch erschien, löste sich plötzlich vor laufenden Kameras mitten in der andauernden Live-Sendung in einer zumindest als Fernsehbild von heute aus gesehen visuell und akustisch äußerst unübersichtlichen Situation eine Person, es war der Nachtclubbetreiber Jack Ruby, plötzlich aus der Reihe der Umstehenden und Wartenden und schoss Oswald nieder, der dann später an seinen Verletzungen verstarb. Bei NBC nun war die Übertragung auf MPEX mitgeschnitten worden. Nach dem unerwartet spektakulären Verlauf der Ereignisse war der Sender daher in der Lage, die entscheidenden Sekunden, in denen sich Ruby aus der Gruppe löste, auf Oswald zutrat und auf ihn aus nächster Distanz schoss, wieder und wieder zu zeigen. Dabei spielte als Antrieb nicht nur die Wiederholung der spektakulären Nachricht in den dicht aufeinanderfolgenden Nachrichten und Sondersendungen des Tages und des nächsten Tages eine Rolle, sondern auch, dass auf den Bildern das Geschehen nur mühsam und unscharf zu erkennen war und man sich daher von einer Wiederholung eine genauere Einsicht in den Ablauf, in den tödlichen Augenblick versprechen konnte. Es galt, den entscheidenden Moment sichtbar zu machen, in dem sich der Schuss löste oder in dem Oswald getroffen zusammensackte oder gar denjenigen, ab dem Rubys Bewegung und damit der weitere Gang der Ereignisse sich als Abweichung vom erwarteten Verlauf abzuzeichnen begann. absehbar wurde, aber zugleich auch nicht mehr aufzuhalten war. Allerdings geschah die Wiederholung hier erstens noch nicht im Instant Mode, das heißt keineswegs unmittelbar im Anschluss und noch im präsentischen Rahmen der andauernden Live-Sendung. Sie erfolgte vielmehr erst nach 30 Minuten. Zweitens gab es keine Möglichkeit, die Bandaufzeichnung so zu verlangsamen, dass man das Geschehen genauer und in Zeitlupe hätte beobachten können. Es handelte sich um Replay, das ja, aber weder um Instant Mode noch um Zeitlupe. Die Aufnahmen wurden jedoch an zahlreiche andere Fernsehstationen weitergegeben und insgesamt wohl hunderte von Malen in 24 Stunden gezeigt. Das Ereignis als Fernsehmoment, als Schock des ersten Mordes vorlaufender Kamera, ist bis heute im kollektiven Mediengedächtnis Amerikas präsent. Es wurde beispielsweise in der Fernsehserie Mad Men erst vor kurzem noch einmal rekonstruiert, fiktional, aber unter Einbeziehung des noch immer vorhandenen Originalmaterials. Sie können sich die damals angefertigte Aufzeichnung übrigens bis heute leicht auf YouTube ansehen. Suchen Sie einfach nach Lee Harvey Oswald. Vielleicht mögen Sie das heute Nachmittag einmal tun. Es ist ein wirklich einschneidendes Fernsehdokument. Bei der Suche darf ich Ihnen viel Erfolg wünschen und mich für heute herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, seien Sie willkommen zu der heutigen 18. Ausgabe unserer Sendereihe Das Schaltbild – Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wir haben es in diesem zweiten Hauptteil der Vorlesung zu tun mit den Transformationen des Fernsehens jenseits seiner Grundkonstellation aus Schaltbild, Live, Serialität und Flow. Diese Woche befassen wir uns mit der elektronischen Bildaufzeichnung, die in den 60er bis 80er Jahren das Fernsehen grundlegend verändert. Denn nun hat das Fernsehen mit der Videografie auf Magnetband ein eigenes elektronisches Aufschreibesystem und ist nicht mehr ausschließlich auf das Live festgelegt. Aber andererseits, da es sich ja um ein elektromagnetisches Verfahren handelt und nicht etwa um die umständliche Transformation des Bildes in Filmbilder und zurück, kann die Aufzeichnung nahtlos in den Strom der Signale integriert werden. Und das ist der eigentliche Clou der Fernsehaufzeichnung. Das Videoband wird nicht so sehr genutzt, um einfach Aufzeichnungen zu machen und alles vorzuproduzieren, obwohl auch wahr ist, dass mit der Videoaufzeichnung der Anteil an Wiederholungssendungen exorbitant ansteigt, besonders in den 80er Jahren. Aber insbesondere greift die Bildaufzeichnung des Fernsehens in die Live-Signale und die Live-Bilder ein. Sie kombiniert sich und verstrickt sich mit ihnen. Das Live des Fernsehens wird nicht als Grundprinzip abgeschafft, sondern transformiert. Ein neuer Begriff von Gegenwart und Gleichzeitigkeit wächst heran. Gestern haben wir erste Beispiele dafür angetroffen. Das Magazinformat mit seiner Mischung aus Live-Studiomoderation und eingespieltem Bericht etwa wird massiv ausgebaut. Und es entstehen Grenzfälle und Vortäuschungen des Live, Near-to-Live etwa, mit ganz kleinem Zeitversatz und Live on Tape oder Pseudo-Live. Herausragend aber und wichtiger als alles andere ist die Einführung des Instant Replay, die Wiederholung des eben erst live Gesehenen unmittelbar im Anschluss an seine Übertragung, noch in derselben laufenden Sendung und dann sogar verlangsamt ausgedehnt. Ein erstes Beispiel, das erste Beispiel haben wir auch schon betrachtet, nämlich die Erschießung Lee Harvey Oswalds, des Kennedy-Mörders, vor laufenden Kameras des Fernsehens und dann wiederholt und immer wieder gezeigt, allerdings erst nach etwa 30 Minuten, also nicht wirklich instant und auch nicht verlangsamt. Vielleicht haben Sie sich die Bilder ja ansehen können inzwischen. Ein echtes Instant Replay, also in unmittelbarem Anschluss an die Live-Übertragung des Vorgangs selbst, kam nun genau eine Woche später zustande. Das traditionelle Footballspiel der Army gegen die Navy in den Vereinigten Staaten sollte ursprünglich eben am 24. November stattfinden, es war aber wegen des Kennedy-Attentats um eine Woche verlegt worden. Nun fand es aber statt und kurz vor Schluss des Spiels holte der Quarterback des zurückliegenden Army-Teams, Carl Rowley Stichweh, mit einem spektakulären Spielzug 6 Punkte auf die führende Navy auf. So weit, so gut. Aber dann geschah das Spektakuläre, das noch nie Dagewesene. Nicht einmal eine Minute später gelang doch so augen wie unwahrscheinlich eben demselben Stichweh mit noch einmal genau demselben Spielzug ein weiterer Touchdown. So wollte es scheinen, jedenfalls den Zuschauern, die das Spiel über CBS live verfolgten. Tatsächlich jedoch hatten sie die von dem Fernsehregisseur Tony Werner erstmals unmittelbar an das Ereignis angeschlossene Wiederholung vom Band gesehen. Und das war das erste echte Instant Replay. Dies war nur, so die stolze Darstellung Werners hinterher, mithilfe eines improvisierten technischen Tricks möglich geworden. Normalerweise war es nämlich sehr schwierig und vor allem zeitraubend, einen bestimmten Punkt auf dem Videoband beim mechanischen Zurückspulen exakt wiederzutreffen. Werner war jedoch auf die Idee gekommen, am Beginn jeden einzelnen Spielzugs, die Spielzüge sind beim Football durch die zahlreichen Spielunterbrechungen sehr gut gegeneinander abgesetzt, einen Piepton auf die Audiospur des Bandes aufzuspielen, der dann auch beim Zurückspulen deutlich zu hören war und der den Beginn der zu wiederholenden Passage treffsicher markierte. Nur so konnte die Wiederholung unmittelbar im Anschluss an den Spielzug selbst gezeigt werden. 1967 dann kam die MPEX HS-100 auf den Markt. Eine Maschine, die den Bildablauf nicht nur aufzeichnen, sondern erstmals verlangsamen konnte. Und zwar stufenlos bis zum Stillstand, zum Freeze. Die Ausweitung des Instant Replay beruhte interessanterweise zunächst nicht auf dem Magnetband als Speichermedium, sondern auf einer Bildplatte, die die Bilder sogar eben bis zum Stillstand aufhalten konnte. Diese Maschine war also speziell für die Zeitlupenwiederholung gebaut. Und so drang das Instant Replay nunmehr als Zeitlupe schnell in die Sportberichterstattung des Fernsehens ein und löste hier einen bildnerischen Ästhetisierungsschub aus. Mit Hilfe des Fernsehens konnte man nun etwas sehen, das es sonst nicht zu sehen gab, weder im Stadion noch sonst irgendwo. Ich zitiere einmal: Brutale Kollisionen wurden zu Balletten, Endruns und Pässe nach vorn wurden zu Wundern menschlicher Koordination. So schrieb nämlich der Fernsehhistoriker Eric Barno darüber. Innerhalb kürzester Frist avancierte dann das Instant Replay zu einer Standardoperation der Footballübertragung des Fernsehens. Der Kameraaufbau im Stadion wurde nun verändert. Nun verfolgte eine Kamera das Spiel wie bisher in Totalaufnahmen. Drei andere aber, jede mit einem eigenen Aufzeichnungsgerät verbunden, nahmen Nahaufnahmen von Spielzügen auf oder verfolgten einzelne Spieler. Dadurch wurde, wie auch Marshall McLuhan bemerkte, Football im Fernsehen zu etwas völlig anderem als Football ohne Fernsehen. Eine eigene, neue Wirklichkeit, eine Gegenwirklichkeit emergierte aus dem Fernsehen. Die Sportart machte in der Folgezeit als Fernsehveranstaltung einen Karrieresprung, der auf den Sport selbst zurückschlug, und zwar insbesondere in ökonomischer Hinsicht. Dasselbe galt schnell auch für Baseball. Dabei war hilfreich, dass die amerikanischen Sportarten Football, Baseball, tendenziell auch Eishockey und Basketball, aus abgezirkelten Spielzügen einerseits und aus zahlreichen Unterbrechungen andererseits bestehen, anders etwa als der europäische Fußball, der idealerweise unterbrechungsarm, fließend abläuft. So bleibt hier Zeit für das Instant Replay, das die zahlreichen Spielpausen fernsehgerecht anfüllen kann. 1964 jedenfalls kaufte der Fernsehsender CBS sich sogar einen eigenen Baseballverein, die New York Yankees. Kurz darauf erwarb der kalifornische Kabelfernsehkonzern Subscription TV die New York Giants und die Brooklyn Dodgers und verlegte beide Teams kurzerhand in sein eigenes Verbreitungsgebiet, wo sie fortan und übrigens bis heute als San Francisco Giants und als Los Angeles Dodgers spielen. 1976 wurden Instant-Replay-Systeme erstmals auch in das Spielgeschehen selbst mit einbezogen. Sie sollten ein Szenenabspiel in den Unterbrechungen gestatten und damit sowohl zur Unterstützung der Schiedsrichter wie auch der Trainer dienen. Die Debatte darum hält bis heute an. Erst kürzlich wurden zunächst die Torlinienkamera und dann der Videobeweis in den Fußball eingeführt. Beides Abkömmlinge der Instant-Replay-Technologie, auch dann, wenn die Bilder meistens gar nicht zur Verbreitung gelangen. Besonderes Augenmerk aber gebührt der Tatsache, dass die Live-Bilder des Fernsehens bei Sportübertragungen heute auf riesigen Bildschirmen in den Stadien selbst gezeigt werden. Während also ein Spielzeug unten auf dem Rasen stattfindet, kann ich ihn auch als Stadionbesucher vergrößert auf dem Schirm sehen. Insbesondere aber kann ich seine Zeitlupenwiederholung sehen, während zugleich das Spiel weiterläuft. Die dabei produzierte rückgekoppelte zirkuläre Interaktion zwischen den Bildschirmbildern und dem Publikum im Stadion werden wir an anderer Stelle noch einmal besonders behandeln. Ein weiterer spektakulärer Einsatz der Zeitlupenwiederholung fand 1994 statt, am 1. Mai in Imola, San Marino, bei der Live-Übertragung des Formel 1 Autorennens. Der brasilianische Rennfahrer Ayrton Senna, mehrfacher Weltmeister, geriet in einer langgezogenen Kurve, der Tamburello-Kurve, von der Fahrbahn ab, raste live im Fernsehen, in Deutschland zum Beispiel wurde das Rennen von RTL übertragen, statt dem Kurvenverlauf zu folgen, geradeaus und prallte gegen eine Mauer. Senna wurde ins Krankenhaus geflogen, wo er kurz darauf starb. Während das Rennen zunächst unterbrochen war, wurde nun im Wege des Instant Replay die Aufzeichnung des Unfalls wieder und wieder eingespielt, aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen, auch aus der Sicht der inzwischen eingeführten Cockpit-Kamera des hinter Senna fahrenden Michael Schumacher. Dabei kamen bei dann wieder weiterlaufendem Rennen mehr und mehr verlangsamte Versionen zur Ausstrahlung. Sie umkreisten aber nicht so sehr den Aufprall selbst, sondern den vorhergehenden Augenblick vor dem Aufprall, den Augenblick, in dem Sennas Auto irgendetwas zugestoßen sein musste, das den Fahrer dazu gezwungen hatte, weiter geradeaus zu fahren, statt der leichten Linkskurve zu folgen. Spätere, langwierige Untersuchungen des zuständigen Gerichts stellten fest, dass es diesen entscheidenden Moment tatsächlich gegeben haben musste, in dem nämlich die Lenksäule des Fahrzeugs gebrochen war. Obwohl es auch andere Lesarten des Zeitlupenmaterials gibt, die einen Fahrfehler Sennas sehen. Senna sei zu schnell über die Bodenwelle vor der Kurve gefahren. Dabei sei der Luftstrom zwischen Auto und Fahrbahn, der den Wagen durch Unterdruck wie eine umgekehrte Flugzeugtragfläche an den Boden saugt, abgerissen. Senna habe dadurch die Bodenhaftung verloren, sein Wagen sei unlenkbar geworden und der Bruch der Lenksäule könne lediglich als Unfallfolge, nicht als Ursache betrachtet werden. Ein letztes Beispiel für Instant Replay im Sport. Beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Berlin kam es zu einem legendären Zwischenfall, als der für sein Team überragend wichtige französische Spieler Zinedine Zidane seinen Gegenspieler Marco Materazzi in der Verlängerungszeit des Spiels mit einem Kopfstoß vor die Brust umwarf. Die Attacke Zidans geschah wie aus dem Nichts. Sie schien nicht nur grob regelwidrig, sondern zudem offenkundig völlig unmotiviert. Materazzi und Zidane hatten bis dahin je einen Treffer erzielt. Zidane erhielt sofort die rote Karte im angekündigt letzten Spiel seiner internationalen Karriere. Italien gewann das Spiel schließlich und wurde Weltmeister. Die eigentliche Szene war in der Totalen der Spielkamera überhaupt nicht zu sehen gewesen, sondern nur in der vorsorglich während des gesamten Spiels auf Zidane gerichteten Zeitlupenkamera. Und ihre Aufnahmen wurden nun eingespielt. Anhand der Zeitlupenaufnahmen war nun festzustellen, dass Materazzi den Zidane in dieser Szene tatsächlich heftig und erregt angesprochen hatte. Zidans später auf Nachfragen verbreitete Version, nachdem Materazzi ihn obszön beleidigt hatte, gewann damit an Plausibilität. In den folgenden Tagen wurde durch Lippenlesen sogar publik, was Materazzi dem Zidane gesagt hatte, und es entwickelte sich in der Sportöffentlichkeit bei aller Verurteilung doch ein gewisses Verständnis für Zidane, der fortan mit dem Image des Tragischen, des bösartig in den Kontrollverlust getriebenen Helden versehen wurde. Das Instant Replay greift in diesem letzten Beispiel, aber auch schon im Fall des Unfalltodes Ayrton Sennas, aus ins überzeitlich Mythogene. Es hat durch seine Möglichkeiten der Hervorbringung, der Verbreitung und vor allem der Wiederholung erheblichen Anteil an der Verfertigung populärkultureller Heldenfiguren und ikonischer, aus dem bloßen Ablauf der Ereignisse herausgenommener Bilder. Natürlich können Zeitlupenwiederholungen auch in spezieller Weise geschichtsbildend wirken, wie dies im Beispiel vom Attentat auf Oswald beobachtet werden kann und auch und vor allem in den Ihnen bestimmt noch in Erinnerung befindlichen Bildern vom 11. September. Doch die Bilder im Modus des Instant Replay sind nicht nur eingelassen in Sinngebungsverfahren geradezu übergroßer, historischer und überhistorischer Skalierung, wie dies für Historisierung und Mythologisierung zutrifft. Sie sind zugleich doch auch dem Kleinteilig-Analytischen verpflichtet. Sie führen etwa in nachgerade mikroskopische, physikalische Kausalitäten, nicht unterhalb nur der Sinn, sondern der Wahrnehmungs- und Sinnlichkeitsschwelle andererseits. Offenbar haben wir es mit einer technisch herbeigeführten, explosionsartigen Ausbreitung und Ausweitung einer Gegenwart zu tun, die sich mikroskopisch zusammenzieht, tendenziell unendlich wiederholbar ist und genau dadurch zugleich ins Mythologische ausbreitet. Um Aufschluss zu gewinnen über die spezifische Gegenwartsontografie des Instant Replay, ist es hilfreich, die Zeittheorie des Soziologen Niklas Luhmann zu konsultieren. Denn Luhmann versteht die Gegenwart als denjenigen Zeitraum, in dem ein Geschehen oder eine Handlung sich noch verändern oder verändert werden kann. Wir können dieses Verständnis von Gegenwart auch als Zusammenwirken von Simultaneität und Synchronizität begreifen, das im Zeiterleben dann Spannung freisetzt und in dieser Erfahrung spürbar wird. Sie erinnern sich an Synchronizität im Unterschied zur Simultaneität. Ab einem bestimmten Augenblick eines Geschehens wird eine weitere Abfolge absehbar und die Spannung besteht darin, ob die absehbare Folge auch wirklich eintritt. Besonders wird dies erneut beim Sport, beim Beginn eines Spielzugs etwa, sichtbar. Und daran können wir nun anknüpfen. Das Instant Replay kehrt den Spannungsverlauf nämlich um. Es wirft die Frage danach auf, welches der Moment sein könnte, von dem aus das Geschehen erwartbar hätte sein können oder sich sogar nicht mehr verändern konnte. Das heißt, in gewisser Weise zum Zeitpunkt seines Eintretens bereits vergangen, nämlich vorherbestimmt und nicht mehr wandelbar war. Die Suche nach diesem Moment nun benötigt ihrerseits Zeit. Und in dieser Zeit läuft das Geschehen dennoch weiter als noch veränderliche Gegenwart. So generiert das Instant Replay Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, nämlich Erwartung, zugleich und lagert sie in die andauernde Gegenwart ein, die genau deshalb andauern kann. Indem das Instant Replay in den Verlauf, den Ablauf der Live-Bilder eingreift, unterbricht es ihn, ohne ihn wirklich zu unterbrechen. Vielmehr werden die weiteren Abläufe abgeblendet mitgeführt. Dies geschieht entweder durch Hin- und Herschalten zwischen dem weiterlaufenden Live-Bild und der Zeitlupenwiederholung oder durch das Split-Screen-Verfahren, in dem ein zweites, gern auch kleineres Bild im Bild auftaucht und beide, Live-Verlauf und Instant-Replay-Bilder, gleichzeitig zu sehen sind. Oder auch durch den Kommentar, der darauf hinweist, dass die Geschehnisse während der Zeitlupenwiederholung dennoch weiterlaufen. Die auf der Stelle tretende Zeitlupe bleibt so als Vergangenheit des weiteren Fortgangs, den das Fernsehen mitführt und der dem Zeitlupenbild zeitlich immer weiter enteilt, je länger es dauert, dennoch auf Ängste verbunden, nämlich eben durch den ununterbrochenen Ereignisfluss, ja sogar durch die Annahme einer Kausalität. Denn im Instant Replay sehen wir, warum die Dinge eben den Verlauf genommen haben oder weiternehmen, den oder dessen weitere Folge wir nun sehen können. Ursache und auch fernere Wirkung werden zusammengeschlossen. So erzeugt das Instant Replay operativ durch Eingriff eine Form der Gegenwart, die sich dann rekursiv als andauernde Gegenwart bestätigt und beglaubigt. Sie sucht und markiert den Anfangspunkt dessen, was wir jetzt sehen, den Moment, von dem alles Weitere seinen Ausgang nahm. Sie weist sich selbst als ein Operationsresultat aus, nämlich als Unterbrechung des synchronen Bilderflusses, als technische Verzögerung und Wiederholung vom Band und schließlich als deren erneute Einschreibung eben in den Bilderfluss. So trägt sich eine zweite Gegenwart, eine Gegengegenwart ein, die von der ersten verschieden, aber ununterscheidbar ist und die auf derselben Ebene und im selben Fluss figuriert. Andererseits aber begreift das Instant Replay, besonders in seiner analytischen Kraft, wie im Beispiel vom Autounfall, die Gegenwart sehr wohl auch als einen Zeitpunkt, nämlich als den präzisen Moment, in dem die Lenksäule bricht und das Geschehen nach rein physikalischen Gesetzen umschlägt ins tragisch oder in anderen Fällen wohl auch triumphal Unabänderliche, in dem also nach Luhmann die Gegenwart genau aufhört, Gegenwart zu sein, weil sie unveränderlich ist. Dieser Moment ist aber immer erst im Nachhinein als solcher definierbar, und zwar eben in der aufwendigen technischen Prozedur seiner Freilegung. Er existiert nur aus der Mitte des vollen Laufs der Ereignisse heraus. Auch das Instant Replay löst ihn keineswegs, wie das der fotografische Schnappschuss leisten würde, aus diesem Verlauf heraus. Er wird nicht isoliert, sondern immer in seinem Verlauf, im Nacheinander, belassen. Er kann auf diese Weise durch Vor- und Rücklauf des Bildes in verlangsamtem Ablauf sogar umspielt werden. Die Gegenwartsontografie des Instant Replay operiert also am Umschlag der Gegenwart, sei es in zukünftigen Vergangenheit, es ist ab hier nichts mehr zu ändern an dem, was noch kommt, sei es in die Zeitlosigkeit einer mythischen Präsenz in ein, seither wird es so für immer gewesen sein. Dreierlei konkret apparative Zeitgebungstechniken laufen dabei charakteristischerweise neben und ineinander. Da ist erstens die im Hintergrund des Instant Replay fortgeführte Live-Übertragung, das Andauern des ununterbrechbaren Handlungsflusses. Sie behauptet, schon für sich genommen, eine Synchronisierung zwischen dem ablaufenden Geschehnissen einerseits und ihrem Erscheinen auf dem Bildschirm, auf unserem Bildschirm andererseits. Da ist zweitens die zunächst instantane und dann schlaufenartig mehrfach wiederholte Wiederholung des Ereignisses. Sie verlängert, wenn schon nicht eigentlich die Verweildauer des stets aufs Neue vorüberziehenden Gegenwartsabschnitts auf dem Bildschirm, so doch durch die potenziell unendliche Wiederkehr seiner Anwesenheit auf dem Bildschirm. Diese Anwesenheit und diese Dauer ist aber dem Charakteristikum des Ereignisses, das ja im strengen Sinn im Moment seines Eintretens ausdehnungslos bereits wieder verlischt, genau eigentlich fremd. Und da ist drittens die Verlangsamung bis zum Stillstand, dem Freeze oder dem Arrêt sur Image, samt anschließender Wiederbeschleunigung bis zur Normalgeschwindigkeit. Der Freeze nimmt den Augenblick aus dem laufenden Geschehen heraus und stellt ihn vorübergehend auf unendlich. Das Bildsignal wird dabei natürlich nicht wirklich angehalten, das geht ja gar nicht, sondern es wird reproduziert, und zwar bis zu 25 Mal in der Sekunde. Zwischen und in diesen Synchronisierungen bauen sich nun weitere Zeitrelationierungen auf. Während noch die Zeitlupe läuft, geschehen dennoch in der Reichweite des Bildschirms andere Dinge, die von ihr zwangsläufig verdeckt werden. Der Live-Strom, oft genug haben wir es jetzt gesagt, geht ja im Hintergrund unerbittlich weiter. Gerade jetzt nicht sichtbar, aber oft durchgängig hörbar oder kommentiert oder neuerdings im kleinen Bild im Bild präsent gehalten, in einem abgeblendeten Modus minderer Gegenwart. Dadurch wächst makroskopisch, also für uns spürbar, die Zeitspannung zwischen dem fortlaufenden Live-Bild und dem loopartigen Umkreisen des eben verflossenen Moments, das den linearen Zeitfluss zugunsten eines bewegten Stillstands, eines auf der Stelle Tretens aussetzen lässt. Gegenwart als kontinuierlicher, andauernder Ablauf und Gegenwart als ausdehnungsloser, elementarer Zeitpunkt werden also auf zweierlei verschiedene Weise miteinander zur Überlagerung gebracht. Zeitlogisch geht diese Überlagerung dem Ereignis sogar voraus, weil sie Bedingung dafür ist, dass sich überhaupt etwas ereignen kann. Sie wird im Instant Replay herauspräpariert und freigelegt. Sie wird als Bildschirmgeschehen ausdrücklich und schließlich der menschlichen Wahrnehmung zugänglich. Instant Replay ist eine Möglichkeit zur Wahrnehmung von Zeit durch technische Manipulation der Zeit. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Morgen werden wir noch einmal genauer über die Ontographie des Instant Replay und über seine implizite Zeittheorie sprechen. Bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, ich begrüße Sie zur heutigen Sendung der Vorlesungsreihe Das Schaltbild – Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Wir behandeln in dieser Woche, wie Sie wissen, die Transformation des Fernsehens, die seit den 60er Jahren die ganz allmähliche Einführung der elektromagnetischen Bildaufzeichnung auf Videoband mit sich gebracht hat, die sogenannte Ampex Revolution. Besonders auffällig ist dabei eine sehr spezielle Neuerung, die gar nicht so allmählich, sondern ziemlich schlagartig durchgreift. Mitten aus einer Live-Sendung heraus kann nämlich das synchron mitlaufende Band angehalten, zurückgespielt und in verlangsamtem Ablauf wieder in den Sendeablauf eingespeist werden. Während noch die Ereignisse weitergehen und auch die Sendung, können wir das eben Gesehene noch einmal sehen, mitunter sogar viele Male hintereinander, verlangsamt, rückwärts sogar, um dann wieder zum normalen Live-Strom der Bilder und zu den Vorkommnissen zurückzukehren. Das ist die Zeitlupenwiederholung des Fernsehens, das Instant Replay. Das Ganze ist natürlich ein tiefer Eingriff in das Live des Fernsehens und eine ganz neue Form der technisch ausgedehnten, der reversiblen, stillgestellten und auf sich selbst zurückmündenden Gegenwart. Eine zweite Gegenwart, eine bildtechnische Gegengegenwart trägt sich ein, die von der ersten verschieden, aber auch ununterscheidbar ist und die auf derselben Ebene, im selben Fluss figuriert. Wir haben dann ein paar berühmte Beispiele aufgeführt, fast alle aus der Welt des Sports, der bis heute die Hauptdomäne des Instant Replay ist. Die Zeitlupenwiederholung kann einerseits ein Vorkommnis monumentalisieren, wie wir das bei Zinedine Zidane gesehen haben, und sie kann andererseits in einer Kausalkette einen entscheidenden Moment aufspüren, in dem etwas Entscheidendes eingetreten ist, wie bei Ayrton Sennas Rennunfall. Um das Instant Replay nun noch genauer zu verstehen, ist ein Begriff hilfreich, den wir hier schon längst eingeführt haben, derjenige der Ontographie. Sie erinnern sich, ontografisch ist das, was nur insofern überhaupt ist, als es gerade geschrieben, gerade gezeichnet oder verzeichnet wird. Ontografisch sind Beschreibungen oder Aufschreibungen, Aufzeichnungen, die sich in das, was sie aufzeichnen oder beschreiben, wiederum eintragen und einspeisen und es so überhaupt erst hervorbringen. Das Röhrenbild des Fernsehens ist in diesem doppelten Sinn ontografisch. Nur als Vollzug seines Geschriebenwerdens ist es überhaupt. Auch das Live-Ereignis ist ontografisch, weil es im Zug der Übertragung als solches erst zustande kommt. Die Ontografie nun des Instant Replay weist gegenüber den Merkmalen, die wir bisher beobachten konnten, zwei Besonderheiten auf. Erstens setzt sich das Instant Replay vom fortlaufenden und realzeitlichen Bild zwar ab, aber es verlässt das Gegenwartsbild des Live dennoch nicht. Es ist vergangen und gegenwärtig zugleich. Das Instant Replay ist ein Rückfluss und als künstliche Verlangsamung des bereits gesehenen Bildes immer schon kenntlich gemacht. Es ist eine zweite und eben rückläufige, rekursive ontografische Operation am bereits ontografischen Material. Das bereits Geschehene und dennoch weiter Andauernde wird bei der Wiederholung eigens nicht nur als Geschehenes, sondern als Geschriebenes, als Aufgezeichnetes ausgeflaggt. Zugleich aber wird es als Geschriebenes in den Gegenwartsvollzug in die laufende Live-Sendung zurückgebunden. Im Instant Replay wird so, anders als im einfach fortlaufenden Bild, der erste ontografische Prozess noch einmal selbst verzeichnet, als Wiederholung eben. Was hier nämlich live übertragen wird, ist zugleich ein Aufzeichnen. Und gesendet wird dann nicht so sehr die abgeschlossene Aufzeichnung, als vielmehr das laufende Aufzeichnen des Gegenwärtigen selbst, eingeschlossen, das immer wieder vorgenommene Zurückspulen oder Zurückspringen. Instant Replay, nochmals gesagt, ist zugleich ein Übertragen und ein Aufzeichnen. Zu den uns bisher bekannten Merkmalen der Ontographie würde mit dem Instant Replay dann eine Form temporaler Rückläufigkeit, eine Rekursivität hinzutreten. Wir verlassen nicht den ursprünglichen Strom der Ereignisse, erheben uns auch nicht über ihn wie in einer Vogelschau und fliegen dann zurück, um wieder einzutauchen. Nein, wir bleiben vielmehr in demselben Fluss. Das Wasser fließt vielmehr stromauf. Wir bleiben darin und verhalten uns insofern immanent. Die Zeitlupenwiederholung operiert markanterweise ganz entscheidend und anders als alle Reflexivität und Selbstreflexivität innerhalb ein und derselben Ebene, ohne Außenposten und zweites höheres Niveau. Die zweite Besonderheit besteht darin, dass hier aufgrund der Verlangsamung ein Vorgang oder Zustand sichtbar wird, der uns normalerweise verschlossen bleibt, weil wir weder schnell genug sehen, noch das Gesehene festhalten könnten. Den Bruch der Lenksäule oder die Einwölbung des Balls beim Freistoß können wir normalerweise nicht wahrnehmen. Wir können uns darauf nicht beziehen. So kann durch das ontografische Verfahren eine bestimmte Art zu sein, des entscheidenden Moments, aufgeschlossen werden, die genau darin besteht, dass der entscheidende Moment für uns unwahrnehmbar und unrepräsentierbar ist. Es sei denn eben durch das rein technische Verfahren. Wir sehen nicht nur den notwendig entgangenen Moment, sondern zugleich auch das und wie er uns notwendig entgangen ist. Wir haben es mit einer operativen Trennung und Kopplung zu tun. Auf der einen Seite haben wir das, was durch die technischen Verfahren und für uns, die Zuschauerinnen des Geschehens, sichtbar ist. Das dagegen, was ohne uns ist, vor und außerhalb des Aufschlusses und der Zugänglichmachung durch technische Operationen, das haben wir auf der anderen Seite. Und das eine wird an das andere gekoppelt und von ihm unterscheidbar in der Zeitlupenwiederholung. Die Unterscheidung dessen, was für sich ist, von dem, was durch den technischen Prozess und dadurch für uns existiert, wird ihrerseits sichtbar und wirksam. Aber das kann sie nur, weil sie Teil der weiterlaufenden Gegenwart ablaufender Bilder bleibt und aus ihrer Mitte heraus bewerkstelligt wird. Das ist deshalb wichtig, weil sich an diesem Punkt die zwei dominierenden Auffassungen dessen, was Ontografie ist, voneinander unterscheiden. Wir haben sie schon einmal kennengelernt, als wir am Ende der ersten Sendewoche über die divergierenden Auffassungen zwischen Stanley Cavell und Marshall McLuhan vorgestellt haben. Dabei ging es um die Abtrennung von der Welt, wie Cavell sie sieht, und die Einbindung und Einfaltung in die Welt, wie McLuhan sie sieht. In der phänomenologischen Tradition, wie sie von Maurice Merleau-Ponty herkommt und heute etwa von Sébastien Blanc und von Michael Stadler vertreten wird, geschieht Ontografie gerade aus der unhintergehbaren Eingebundenheit der Beschreibung und Aufzeichnung in das Beschriebene und Aufgezeichnete, also in die Fülle und Diversität des Seienden, hervor. Dagegen sieht die Schule des spekulativen Realismus und der objektorientierten Ontologie, namentlich bei Graham Harman und bis zu einem gewissen Grad bei Ian Bogost, die Ontografie als ein diagrammatisches, grafisches Verfahren, durch das dieser Korrelationismus des Eingebundenseins in die Welt gerade aufgehoben und unterlaufen werden kann. Ontografie ist demnach eine Technik, die jenseits aller Repräsentation das materiell Seiende selbst ohne uns und ohne den Eingriff eines immateriell gedachten Bewusstseins sich selbst aufzeichnen lässt. Diese Annahme kann im Übrigen mediengeschichtlich mindestens bis zur Fotografie zurückverfolgt werden. Bereits die Fotografie wurde als eine solche Selbsteinschreibung, eine Selbsteinschreibung des Lichts oder der Natur insgesamt angesehen. Und Ian Bogost zählt sie, die Fotografie, deshalb auch zu den prominenten ontografischen Verfahren. Natürlich ist diese Annahme einer Selbsteinschreibung der Wirklichkeit, zumindest in dieser Form, medientheoretisch höchst problematisch, weil sie ja genau den operativen Durchlauf durch die Apparatur nicht beachtet. Sie ignoriert den Beitrag der Apparatur, der Schreibzeuge, zur Ontografie. Dieser Beitrag wird jedoch im Instant Replay als eigens generierte Gegengegenwart reversibel und wiederholbar und sogar anhaltbar. Diese Arretierbarkeit des Videobildes ist dabei genau kein Anhalten des Signalflusses. Auch der Freeze der Zeitlupe ist kein Still wie beim Film, sondern die lang anhaltende Wiederholung und erneute Schreibung und wieder erneute Schreibung ein und derselben Signalfolge, also ebenfalls ein ununterbrochener, aber eben schlaufenförmig verlaufender Vorgang. Der entscheidende Moment, den das Instant Replay freilegt, existiert ausschließlich in und durch wiederholte Reproduktion des Schreibvorgangs auf dem Magnetband, dem es sich verdankt. Auch durch die technische Reproduktion gewinnt das aufgezeichnete Bild keineswegs eine im philosophischen Sinn ontische Stabilität des So-Seins als etwa belastbares Ding. Vielmehr bleibt es von seiner fortlaufenden Operationalisierung, seiner Schreibung, existenziell abhängig. Und diese beiden Momente der Ontographie, einmal als Seinsweise des Schreibvorgangs, einmal als Freilegung einer Seinsweise des Beschriebenen aus der Mitte ihres Vollzugs heraus, verbinden und amalgamieren sich schließlich im Instant Replay. Diese Betrachtung der Zeitontographie des Instant Replay geht mit ihrer Bezugnahme auf Wahrnehmen, Erleben und Erwarten immer von menschlichen und sozialen Zeitgebungsverfahren aus. Sie werden in den beiden Varianten einmal ein- und einmal ausgeschlossen und damit wir. Eine andere, weit weniger anthropozentrische Lesart lässt sich erneut aus der Logik des Sinns nach Gilles Deleuze entwickeln. Wir haben diesem Buch bereits eine sehr eigenwillige Theorie der Serialisierung entnommen, wie Sie sich erinnern werden. Ich möchte Sie nun in der verbleibenden vielleicht Viertelstunde der heutigen Sendung bitten, einen sehr komplexen und vielleicht erst einmal hier und da abwegig erscheinenden Gedankengang dennoch mitzugehen. Das wird Ihnen jetzt vielleicht alles etwas seltsam, abgefahren vorkommen und dunkel. Ich werde mir Mühe geben, es halbwegs zu erklären, das verspreche ich. Aber es lohnt der Mühe, denn das Instant Replay und seine paradoxe Zeitlogik gehören zweifellos zum Abgründigsten, was das Fernsehen jeden Tag vor unseren Augen tut. Das erwähnte Buch über die Logik des Sinns enthält auch ein Kapitel über die Zeit. Und hier entwickelt Deleuze auf ganz wenigen Seiten eine höchst seltsame Lesart der Zeitphilosophie. Sie folgt der in der Antike langlaufenden philosophischen Tradition der Stoa. Die philosophische Schule der Stoa fasst die Zeit als ein Nebeneinander, nicht etwa verschiedener Zeitstufen wie Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft auf. Vielmehr besteht die Zeit in der Stoa, behauptet Deleuze, in zwei völlig verschiedenen Aggregatzuständen oder Organisationsformen, die in einem zunächst ganz unklaren Verhältnis zueinander stehen. Diese beiden verschiedenen Zeiten sind, schreibt Deleuze, Kronos einerseits und Äon oder Aion andererseits. Beide, Kronos wie Äon, verkörpern die Zeit als Relation von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ganz wie wir das ja auch gewohnt sind. Aber sie tun dies in je völlig verschiedener, ja einander gänzlich inkommensurabler Weise. Man kann sie nicht einmal miteinander vergleichen. Beginnen wir mit dem Kronos. Kronos verkörpert die Zeit vor allem als ausgedehnte Gegenwart dessen, was existiert und andauert. Kronos ist die Zeit der materiellen, physischen und auch im Raum ausgedehnten Körper, die zugleich die Ursachen von Bewegung, von Aktion, von Einwirkung und Vermischung sind, wie auch deren Objekte. Wir können hier für unsere Zwecke zweifellos an das normale Fernsehbild denken, an den Strom der Live-Bilder oder an die Abfolge der Episoden einer Serie. Sie wären chronisch oder chronologisch. Von dieser breiten und realen Gegenwart dessen, was ist, wird abgesetzt das, was nicht ist. Und zwar das, was nicht mehr existiert und das, was noch nicht existiert. In unserem Beispiel wäre das die vorhergehende Sendung und die nachfolgende. Die vorhergehende Folge als Vergangenheit und die nächste Folge als Zukunft in einer Serie. Vergangenheit und Zukunft gehören ebenfalls zum Chronos. Sie begrenzen die Gegenwart. Die gegenwärtige Sendung beginnt da, wo die vorhergehende aufhört und wird von der nachfolgenden ihrerseits begrenzt. Andererseits aber bleiben Vergangenheit und Zukunft immer auf die andauernde Gegenwart bezogen, als deren anderes und deren Wirkung. Bald schon nämlich wird die nächste Sendung Gegenwart sein und diese hier Vergangenheit. Sie sind vergangen und zukünftig lediglich für die jetzt andauernde Gegenwart und daher Aspekte der Gegenwart. Wir können dies alles am Instant Replay bestätigen. Der darin freigelegte, der stillgestellte, entscheidende Moment ist entscheidend nur für das, was später daraus folgen wird und was wir im Zuge der Übertragung schon gesehen haben. Von einer höheren Warte, jenseits des bloßen Gegenwartsvollzugs selbst aus gesehen, erscheint er deshalb als Vergangenheit und Zukunft nur dessen, was gerade abläuft. Sie sind deshalb von dieser höheren Warte aus genauso gegenwärtig wie die Gegenwart, zu der sie sich zusammenziehen lassen. Die Serie als Ganzes, mit den vergangenen, mit der andauernden und mit den zukünftigen Folgen, oder hier das Fußballspiel im Ganzen, laufen ja noch. Diese neue, erweiterte Gegenwart ist dann von erneuter Vergangenheit und Zukunft begrenzt und so fort. Aus höchster, aus göttlicher Perspektive schließlich rundet sich die Zeit zu einer einzigen Gegenwart, in der alles simultan ist. So ist die Zeit des Chronos einerseits stets begrenzt, andererseits aber unendlich. Chronos kennt deshalb zwei Bewegungen. Dies ist zum einen diejenige der relativen Ausdehnung der Gegenwart in Richtung und Bezug auf ihre Grenzen auf immer neuere, weitere Vergangenheiten und Zukünfte als ihre immer weiteren Begrenzungen. Zum anderen aber handelt es sich um die absolute Bewegung der Zusammenziehung der Vergangenheit und der Zukunft in eine einzige Gegenwart, die alles einfaltet, alles umfasst, alles komplex macht und zyklisch durchläuft. Beide Bewegungen finden wir auch ohne göttlichen Standpunkt paradigmatisch im Instant Replay, technisch vom Standpunkt der Kamera erzeugt. Erstens dehnt das Verfahren die Gegenwart in beide Richtungen zugleich, indem es die Vergangenheit zurückspult, während die Übertragung zugleich immer weiter in die Zukunft fortläuft. Und zweitens werden ganze Verläufe präzise durch einen wiederholten zyklischen Durchlauf durch dasselbe Signal auf ihren entscheidenden Moment, auf den fruchtbaren Augenblick verdichtet, in dem der ganze Ablauf sich zusammenzieht und die Gegenwart umschlägt in die Vergangenheit. Allerdings sieht Deleuze ausgerechnet im Moment des kontinuierlichen Werdens und der allmählichen Entwicklung von etwas für Chronos ein Problem. Entstehung, Veränderung, Wandel, Kreativität stellen demnach für Chronos ein unstillbares Paradox dar. Davon wäre dann für uns natürlich auch die Zeit des Fernsehens als Live-Medium und des Instant Replay betroffen. Wie Platon nämlich schon annehme und die Schule der Stoa fortführe, ist das, was wird, immer zu unterscheiden von dem, was schon ist und andauert, so wie es nun einmal ist. Was sich noch verändert, gehört einer anderen Art zu sein an, als dasjenige, was schlicht ist. Was sich noch entwickelt, ist noch nicht eingetreten. Werden ist demnach genau nicht im vollen Sinn gegenwärtig eines zuständlichen, stabilen So-Seins, sondern lediglich vorläufig. was unentwegt im Werden und Verändern begriffen sei, werde nie im vollen Umfang eintreten und niemals gegenwärtig sein. Werden bedeute, so formuliert Deleuze, ein, ich zitiere das, Ausweichen vor der Gegenwart. Wenn dies zuträfe, dann wäre, mit Kronos gedacht, gerade das Livebild des Fernsehens, da es ja nichts festhält, genau ein solches Ausweichen vor der Gegenwart statt ihr Vollzug. Andererseits aber muss gerade das Werden, so wie das laufende Bild, durch das Jetzt, den Jetztpunkt der Gegenwart hindurch, um sich zu vollziehen. Ausgerechnet die ausgedehnte Gegenwart des Kronos kann somit zwar das stabile Sein der Körper und Substanzen erfassen, aber nicht die Veränderung ihrer Qualitäten, etwa das Wachsen oder das Altern. Wir können hier nochmals erinnern an die Auffassung Stanley Cavells, für den das Fernsehen als Monitoring alles, was es zeigt, genau in eine einzige ausgedehnte Gegenwart einfügt und gerade in den seriellen Formaten jeglichen Wandel durch die Stereotypie ausschließt. Für Cavell ist Fernsehen im Ganzen tatsächlich genau ein Ausweichen vor der Gegenwart, nämlich der zunehmenden Unbewohnbarkeit der Welt. Für die Serialität des Fernsehens haben wir diese Ansicht hier kritisiert. Es scheint aber so, als sei das Instant Replay des Fernsehens eine eigenwillige Artikulation genau dieser Paradoxie eines stillgestellten Wandels, wie er, sagte Deleuze, den Abgrund des Kronos darstellt. Instant Replay sucht den einen, den entscheidenden Jetzt-Moment innerhalb eines Vorgangs oder einer Entwicklung auf. Es kann aber auch ihn nicht aus diesem Ablauf dauerhaft herausnehmen, ihn ein für alle Male stillstellen und ihm so dauerhafte Gegenwart verleihen, als etwas, das genau so ist oder gewesen ist, wie es ist. Das Instant Replay muss den entscheidenden Moment stets mit der weiterlaufenden, ausgedehnten Gegenwart amalgamieren. Der Kronos hat aber noch ein zweites Problem. Deleuze benennt es mit dem Begriff des Maßes bzw. der Maßlosigkeit. Kronos schließt nämlich die Zeit als Maß und Zahl, wie bei Aristoteles, ausdrücklich mit ein. Die ausgedehnten Körper der Gegenwart sind stets begrenzt und bemessen, wie diese selbst. Und auch die Zusammenziehung der Zeiten in einer göttlichen Simultaneität kennt und verleiht ihnen ein Maß und eine Angemessenheit. Für unseren Zusammenhang können wir dabei die Umschaltvorgänge im laufenden Bild als solche Begrenzungen annehmen. Sie markieren Anfänge und Enden. Sie setzen einer laufenden Aufnahme innerhalb der Sequenz der Einstellung oder einer Sequenz innerhalb einer Sendung und einer Sendung innerhalb des Programmablaufs und der Programmstruktur des Fernsehens ihre jeweiligen Grenzen. Und sie gehen dabei nach Kriterien der Angemessenheit und der Wohlgeformtheit vor. Die vom Kronos nicht erfassten, die veränderlichen, wandelbaren und selbst nicht substanziellen Qualitäten der Körper jedoch, die ihnen anhaften, entziehen sich dieser Proportionalität und Angemessenheit. Sie überschreiten sie sowohl in ihrer Begrenztheit als auch in ihrer Unendlichkeit maßvollen Gegenwart und bringen die Maßlosigkeit mit sich. Sie wuchern. Sie können darin, wie der Flow des Fernsehens oder die Verweigerung klarer Anfangs- und Endpunkte der einzelnen Sendungen, überhand nehmen, ausarten und wuchern und damit ein Verrücktwerden herstellen. Und dies kann, sagte Deleuze, nicht nur lokal geschehen an einem einzelnen wohldefinierten Körper, der dann seine Form verliert. Es kann sich ausbreiten und schließlich sogar die Integration aller Zeiten in einen Gegenwartszyklus erfassen. Die ganze ausgebreitete Gegenwart wird dann ebenfalls, erneut wie der Programmmodus des Fernsehens im Umschlag zum Flow-Modus, verrückt und enträt vom gemessenen Umlauf zum abgründigen Strudel. Diese Subversion ist die andere ständige Gefahr des Kronos. Und auch hier kann das Instant Replay als eine Fassung dieser Gefahr betrachtet werden. die wohlbemessene Dauer einer Einstellung, die eine Bewegung von deren Beginn bis zu deren Ende zeigt, wird im Instant Replay durch eine vollkommen plastische Zeit unterlaufen, die den Verläufen und im Übrigen natürlich auch durch Beschleunigung eine geradezu beliebige Ausdehnung und Unterbrechung verleiht. Wenn sich etwa in der Sportübertragung das Spiel in der oben zitierten Weise in ein absurdes Ballett, eine Reproduktion des immer gleichen Mikroablaufs in ein Vor- und Zurück verwandelt, dann öffnet sich der Abgrund der Maßlosigkeit und bedroht die Zeit des Chronos mit Auflösung. Liebe Zuhörende, liebe Studierende, meine Damen und Herren, sollte Ihnen diese heutige Passage über die Paradoxie der Zeit befremdlich und dunkel erscheinen, so haben Sie damit natürlich vollkommen recht. In nicht weniger als in dieses Dunkel der Zeit als Selbstwiderspruch und Selbstaufhebung zieht uns aber das Instant Replay hinein. Wir werden uns morgen deshalb damit noch einmal befassen. Dann wird das alles hoffentlich schon deutlich weniger seltsam klingen. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Seien Sie herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende und besonders liebe Studierende. Ich freue mich sehr, dass Sie nach den Anstrengungen der gestrigen Sendung zurückgekehrt sind und sich erneut eingeschaltet haben. Gestern haben wir zwei ziemlich anstrengende Überlegungen zur Zeitlupenwiederholung angestellt. Die erste hat sich wieder einmal mit dem Begriff der Ontographie befasst. Ontographie bedeutet ja, dass Schreiben oder Zeichnen einerseits und Beschreibung oder Zeichnung andererseits zusammenfallen. Also etwas in seinem Verlauf zu schreiben und zu beschreiben, das nur insoweit und dadurch existiert, dass es geschrieben wird, also eigentlich selbst Schriftzug ist oder Zeichnen. Vielleicht leuchtet es Ihnen ja ein, dass dann das Instant Replay ein sehr eigentümlicher Fall ist, denn es kehrt den Verlauf der Verzeichnung um. Es ist nämlich zugleich Aufzeichnung und Live-Ablauf. Es ist retroontografisch. Es lässt, so haben wir gesagt, das Wasser bergauf fließen, auf der Stelle verharren und dann wieder in den abwärts fließenden Hauptstrom einmünden. Eine höchst eigentümliche, eine nur bildtechnisch mögliche Zeit. Und dann haben wir uns der Zeittheorie der antiken Denkschule der Stoa zugewandt, genauer der Lesart, die Gilles Deleuze in seinem Buch über die Logik des Sinns über diese Zeittheorie vorschlägt. Demnach gibt es zwei antike Verkörperungen der Zeit, Chronos und Aeon oder Aion. Chronos ist die Zeit in ihrer Erstreckung. Für Chronos ist die Gegenwart ausgedehntes Andauern, begrenzt von Vergangenheit und Zukunft. Aber auch Vergangenheit und Zukunft sind nur Teil einer noch breiter ausgedehnten Gegenwart, die dann von weiteren Gegenwarten und Zukünften begrenzt wird. Jede Zukunft hat ihrerseits eine Zukunft, jede Vergangenheit eine Vorvergangenheit und so weiter und so weiter. Am Beispiel des Fernsehens wird das ganz einfach. Es gibt eine andauernde Sendung, die Sendung davor und die danach. Aber im Zusammenhang gesehen bilden sie alle drei den heutigen Fernsehtag oder alle Folgen einer Serie, die heutige, die gestrige und die morgige zum Beispiel, bilden eben die Serie als neues, ausgedehntes Gesamtes. Chronos aber hat zwei Probleme. Erstens kann er das Vorübergehende nicht denken, wenn doch alles immer als Teil einer weiteren und einer noch weiter andauernden Gegenwart gedacht wird. Weder wechselnde Eigenschaften noch Wandel überhaupt sind für Chronos denkbar. Genau damit ist das Instant Replay geradezu besessen, wenn es den Punkt einfrieren will, an dem der Wandel von etwas zu etwas anderem, einem anderen Verlauf, sich ereignet. Und zweitens hat Chronos das Problem der Maßlosigkeit zu bewältigen. Wir können das anhand des Instant Replay bestätigen. Die Wohlbemessenheit der Zeit als das Gemessene an der Bewegung wird im Instant Replay zugunsten geradezu absurder Verlangsamung, Umkehr, Stillstellung und Wiederbeschleunigung aufgegeben. Hier möchte ich nun den Faden heute wieder aufnehmen. Dem Kronos entgegen steht nämlich, so Deleuze, die Zeit des Äon. Sie vollzieht sich als eine unausgesetzte Teilung der Zeit in Vergangenheit und Zukunft durch die Gegenwart, statt in der Begrenzung der Gegenwart durch Vergangenheit und Zukunft. Insofern ist die Zeit des Äon bei Deleuze nicht mehr im oben bereits genannten Sinne ontologisch, das heißt auf die Feststellung dessen, was ist, ausgerichtet. Sie bezieht sich nicht mehr auf das So-Sein in Form des Andauerns, des Bestehens oder Werdens, sondern sie verhält sich operativ, da sie von der Operation der Teilung und von der Unterscheidung ausgeht. Nur Vergangenheit und Zukunft sind demnach ausgedehnt und existieren, wenngleich als Abwesende. Die Gegenwart dagegen ist deren ausdehnungs- und körperlose, aber unausgesetzte Unterscheidung und Teilung, sagt Äon. Die Teilung durch den Instant, den Instant der Gegenwart, schreibt sich auch in die Vergangenheit und in die Zukunft fort. Immer weiter können das Frühere und das Spätere voneinander unterschieden werden. Durch Vergangenheit und Zukunft ist die Zeit dabei völlig unbegrenzt. In der Gegenwart ihrer jeweiligen Unterscheidung dagegen ist sie maximal vorübergehend und daher endlich. Außerdem bleibt sie, wo Kronos die Zeit letztlich zyklisch zusammenschließt, vollkommen linear, da Vergangenheit und Zukunft nicht in immer erweiterter Gegenwart eingefasst werden, sondern eben unendlich teilbar sind. Erinnern Sie sich an die Urszene des Instant Replay, wie ich sie Ihnen erzählt hatte? Tony Werners Improvisation des Pieptons auf dem Videoband, durch die die entscheidende Stelle markiert wird, an der das Instant Replay einsetzen soll. Sie ist in diesem Sinne keine chronologische oder besser chronografische Operation, sondern eine paradigmatisch-äonische oder äonografische. Der Piepton setzt eine Unterscheidung zwischen dem vor ihm liegenden Abschnitt, der nicht reproduziert wird, und dem folgenden, der als Replay noch einmal gezeigt wird. Dabei ist der Piepton selber reproduzierbar. Jedes beliebige Stück Videoband kann so geteilt werden in davor und danach, und das an beliebiger Stelle. Und schließlich ist mit jedem Piepton bereits ein zweiter Punkt impliziert, nämlich der entscheidende Augenblick, etwa im jeweiligen Spielzug, um den es bei der Reproduktion geht und der den reproduzierten Abschnitt noch einmal und noch einmal anders teilt. Dieser zweite Zeitpunkt wird sogar zum eigentlichen Thema der Reproduktion, wenn er, wie bei Ayrton Sennas Unfall schon oder heute in zahlreichen Sportübertragungen, durch stark verlangsamtes Vor- und Zurückfahren bei laufender Übertragung, also vor unseren Augen eingekreist, umspielt und seinerseits wiederholt wird. Auch hier geht es um die Teilung der Zeit in ein Vorher und ein Nachher, die uns als ein technisches, als operatives Verfahren vorgeführt wird. Instant Replay als äonografisches, das heißt die Zeit nicht begrenzendes und ausdehnendes, sondern teilendes Verfahren, verhält sich also umgekehrt zum chronografischen Verfahren. Chronografisches Replay führt, wie gesehen, Zeit als Verlaufsform einer tendenziell andauernden und zyklischen Gegenwart auf, die begrenzt und unendlich zugleich ist. Dagegen fungiert die Gegenwart in der Äonographie des Instant Replay in der Form des unkörperlichen Zeitpunkts, sei es desjenigen des Beginns einer Reproduktion, markiert durch den Piepton, sei es desjenigen der entscheidenden Wendung, des fruchtbaren Augenblicks, der Singularität des Verlaufs. Sie ist als Operation markiert und nicht als Ausdehnung repräsentiert. Das, so Deleuze, reine Ereignis der Zeitteilung selbst ist zudem stets bereits vergangen, wie der Piepton, und ewig noch bevorstehend, wie die Suche nach dem wesentlichen Moment. So ist Äon zu begreifen als, und das zitiere ich, reine, leere Zeitform, die sich von ihrem gegenwärtigen körperlichen Inhalt freigemacht hat. Ereignisse sind in Deleuzes Konzeption dabei singulär, sie sind von Personen und Individuen unabhängig. Diese bevölkern und verkörpern die Ereignisse lediglich. Auch das Werden im Sinne des entscheidenden Wendepunkts des Geschehens tritt im unausgedehnten Ereignis als Singularität auf, das zwei ausgedehnte Zustände im Sinne eines Vorher und eines Nachher voneinander trennt und dabei stets in beide Richtungen zugleich wirkt, Vergangenheit und Zukunft. Und so wie das Ereignis, zum Beispiel der Piepton, an die Stelle des ausgedehnten Körpers tritt, bezieht sich die Zeit des Äon auch nicht auf Qualitäten, sondern auf oberflächliche Attribute, die vorhanden oder genauso gut nicht vorhanden sein können. Im Prinzip nämlich kann der Wörnersche Piepton beim Instant Replay überall gesetzt werden. Durch die unausgesetzte und ihrerseits ereignisförmige Teilungsoperation entsteht im Setzen der Töne auf dem Magnetband Zeit als eine Serie von Punkten, die sich zur Linie verdichten und ausdehnen kann. Im Instant Replay als äonischem Verfahren bilden sich also zwei verschiedene Reihen oder Linien aus, eigentlich zweierlei Zeit, jeweils gleichermaßen äonografisch gebildet von Teilungsoperationen. Da ist zum einen die rein formale und im Übrigen anders als noch zu Werners Zeiten heute beliebig revidierbare Bestimmung des Beginns des Replays, also im Prinzip die Kette der Pieptöne auf dem Band. Das Ende der Zeitlupenwiederholung fällt dann mit dem Wiedereintritt in die laufende Gegenwart und damit mit dem Übergang zurück in die chronographische Zeitordnung zusammen. Zum anderen aber haben wir es mit dem gesuchten besonderen Moment zu tun, mit dem bedeutenden singulären Wendepunkt des Geschehens, den das Instant Replay freilegt und nach dem alles anders ist als vor ihm. Der Bruch der Lenksäule oder Materazzis Beleidigung Sidans sind solche Momente. Damit trennen sich aber auch zwei völlig verschiedene Horizonte. Dies sind einerseits die völlig asemantische, rein operativ formale Welt der Tonsignale auf dem Band und die Welt der dramatischen körperlichen Geschehnisse, die im entscheidenden Augenblick kulminieren und sich zusammenziehen. Die doppelt lineare Zeit des Replay trennt mithin die semantische, bedeutsame Welt der Körper und der geformten Substanzen, etwa der Spieler und des Spiels auf der einen Seite, ab von der Welt der formalen, der funktionalen, aber bedeutungslosen Ereignisse, der technischen Pieptöne und der Artikulationen auf der anderen Seite. Deleuzes Gedanke von Kronos und Äon ist dennoch hilfreich, wenn wir ihn einer doppelten Umkehrung unterziehen. Beide Umkehrungen leiten sich aus dem ontografischen Charakter des Instant Replay ab, nämlich aus seiner Rekursivität einerseits und seiner Immanenz andererseits, seiner Immanenz im Unterschied zur Ontologie, die einen Außenposten benötigt. Mit Rekursivität ist gemeint, dass der ontografische Prozess zurückgewendet wird auf sich selbst, dass er in sich selbst zurückfließt. Das ist beim Instant Replay ja eindeutig der Fall. Mit Immanenz aber ist der wichtige Umstand gemeint, dass das Instant Replay, das haben wir immer wieder betont, selbst innerhalb der Live-Übertragung verbleibt und nicht etwa zum Beispiel als Rückblick im Rahmen einer anderen Sendung später erst auftritt. Anders und noch komplizierter als Deleuze es annimmt, ist auch die Teilung der zwei gleichermaßen operativen Zeitreihen der formalen und der semantischen beim Instant Replay rekursiv. Sie wirkt auf sich selbst zurück und kehrt ihrerseits im Wege des Replays in sich selbst noch einmal wieder. Die Trennung in ein bedeutsames und singuläres Ereignis, der entscheidende Wendepunkt, der fruchtbare Augenblick auf der einen Seite, und ein rein funktionales, beliebiges und repetierbares Ereignis, der Piepton, andererseits, zieht dann weitere Trennungen nach sich. Gerade das Instant Replay nämlich legt frei, dass der entscheidende Wendepunkt letztlich nicht wirklich freigelegt und somit justiert werden kann. Er entgeht uns am Ende immer. Er gehört den Bildern selbst tatsächlich nicht an. Das bis zum Stillstand, das heißt zur anhaltenden Wiederholung verlangsamte Bild, also der Freeze Frame, sagt, wie wir gesehen haben, als Bild gar nichts aus. Der Bruch der Lenksäule ist im stillgestellten Bild ja als solches nicht anzusehen. Die Beleidigung des Fußballspielers findet ja nicht in der 25. Sekunde des ruhenden Bildes statt. Allenfalls in Ausnahmefällen, wenn es nicht um Feststellung eines Zeitpunkts, sondern eines Raumpunkts geht, gelingt das. Aber selbst beim Videobeweis im Fußball, der zeigen soll, ob der Ball die Linie überquert hat oder nicht, gibt es strittige und entgleitende Fälle. Das, was das Entscheidende am entscheidenden Augenblick ausmacht, liegt immer in dem davor und danach, in der vorausgehenden und der weiteren Abfolge der Bilder. Bilder, die dem entscheidenden Moment, die ihm vorausgehen und nachfolgen, also im Heraufziehen des Moments und seinen Folgen. Und dort, isoliert aufgesucht, ohne dem Prozess, dem es entnommen ist, bleibt es erneut abwesend. Das Entscheidende am Entscheidenden verbleibt immer außerhalb des Bildes. Das ist die erste Umkehrung. Die zweite Umkehrung betrifft dann dieses Außerhalb. Für Deleuze wartet der Sinn außerhalb seiner sprachlichen oder technischen Realisierung. Das ist eine medienphilosophisch erneut höchst problematische Annahme. Es gibt nämlich medienphilosophisch gesehen keinen Sinn, der sich nicht in den Materialien und Technologien seiner Erzeugung und Vermittlung, seiner Speicherung, Prozessierung und Übertragung artikulieren würde. Der singuläre Augenblick ist nicht in irgendeinem metaphysischen Jenseits der Bilderkette bereits vorhanden, sondern er ist im Gegenteil emergent. Das heißt, er entsteht ursprungslos, dennoch erst aus ihr und ihren Operationen. Die Emergenz des Augenblicks ändert dabei gar nichts an seiner Nicht-Zugehörigkeit zu den Bildern des Replay. Der singuläre Augenblick gehört auch unter diesen Bedingungen dem verlangsamten und reproduzierten Bilderfluss nicht an, aber er kann doch auch nicht ohne ihn sein. Falls Deleuze also mit der Wendung vom Warten des Augenblicks und damit des Sinns auf seine Artikulation recht hat, dann wartet der Sinn medienphilosophisch allenfalls darauf aufzutauchen, aus dem Instant Replay zu erstehen. Er wartet aber nicht darauf, in die Materialität seiner Verwirklichung einzutauchen. Damit aber kommt der Chronos zurück ins Bild, und zwar in seinem Verhältnis zum Äon. Chronos und Äon sind einander in allem nicht nur komplementär, sondern völlig äußerlich und unzugänglich. Aber dennoch benötigen sie einander und tragen sich ineinander ein. Denn die Körper- und Eigenschaftslose, die rein funktionale und singuläre Gegenwart des Äon, das Ereignis, benötigt, so Deleuze, dennoch eine Repräsentation in der Gegenwart des Chronos. In irgendetwas muss die Operation der Teilung, die Äon ja ist, schließlich eingreifen. Sie muss etwas teilen. Und das kann nur der Chronos sein, mit seiner ausgedehnten Gegenwart. Wie wir uns erinnern, ist aber der Chronos selbst dauernd gefährdet. Die eine Gefahr des Chronos ist sein explosives Wuchern des Wandels, das alle Dauer und alle ontische Stabilität hinwegfegt. Das andere dagegen ist der völlige eisige Stillstand. Umgekehrt benötigt deshalb der Chronos eine dritte Gegenwart, die die maßvolle und bemessene Gegenwart der ausgedehnten und dauerhaften Körper einerseits und das subversive Verrücktwerden des wild gewordenen Wandelbaren andererseits einhegt und beide trennt und schützt. Diese Repräsentation und diesen Schutz nun leistet eine Gegenwart, die Deleuze die Gegenwart des reinen Vorgehens nennt, des reinen fließenden Präsenzvollzugs. Als Beispiele nennt Loes darin ganz traditionell, fast kitschig, den Akteur, den Tänzer, den Mimen, die ihre Bewegungen vor unseren Augen in der Zeit vollziehen. Aber im Bereich des technischen Bildes vermag sich das reine Vorgehen und damit das Zusammenspiel von Air und Kronos, von menschlichen Körpern und Bewegungsvollzügen, abzulösen. Es wird im Instant Replay als emergenter Effekt ontografisch und damit ontotechnisch reproduzierbar. Die äonografische Art, nunmehr der Bilder statt der menschlichen Körper, in ihren eigenen Bewegungen gegenwärtig zu sein, tritt im Instant Replay zwischen die beiden katastrophischen Pole der chronographischen Gegenwart. Der technische Eintrag der äonischen Gegenwart in die Chronographie des Instant Replay verwirklicht und materialisiert dann den Sinn, der aus ihm emergiert. Zugleich aber hindert er die chronographische Subversion daran, die Dauer umzustürzen und diese den Wandel zu assimilieren und aufzuheben. Es handelt sich dann bei der im Instant Replay äonografierten Gegenwart um eine, Zitat, Gegenverwirklichung, die die Verdoppelung nochmals verdoppeln soll. Für uns ist dann die Operation der Aufzeichnung auf Videoband und der Wiederholung die Verdoppelung. Die zusätzliche Operation der Umkehrung und die Verlangsamung aber ist die Verdoppelung der Verdoppelung. Und die Wiedereinführung der doppelten Verdoppelung in den fließenden Sendeablauf ist eben ihre Gegenverwirklichung oder Gegengegenwart. Die technisch durch das Schaltbild vollzogene Gegenverwirklichung der Ereignisse im Instant Replay ist also alles andere als ihre Reproduktion. Die Ereignisse werden in der Zeitlupenaufnahme gerade nicht reproduziert. Das Instant Replay ist nicht die Wiederaufführung der Gegenwart, sondern ihre doppelte Verdopplung und ihr Komplement. Sie ist das andere der Gegenwart in der Gegenwart. Die Gegenwart ist live und ihre Gegenverwirklichung im Instant Replay treten erst auseinander und dann gegeneinander an. Sie gehören aber und sie wirken zusammen. Die Gleichzeitigkeit der wirklichen Gegenwart und ihrer Gegenverwirklichung affiziert dann von hier aus weitere und weite Teile des Fernsehens. Ihr Zusammenspiel lässt sich vom Auseinandertreten des wirklichen Sportereignisses und des Fernsehereignisses seit der Einführung des Instant Replay an beobachten. Wir verlassen damit die sehr spezielle Form des Instant Replay und betrachten noch einmal kurz im weiteren Kreis die elektronische Bildaufzeichnung überhaupt. Sie ist nämlich, auch wenn sich das in der Sendeform des Instant Replay besonders auskristallisiert auf engstem Raum, sie ist durchweg vom Charakter der Gegenverwirklichung geprägt. Das lässt sich bis in die in der Sendung vom Montag aufgerufenen Transformationen des Live on Tape, des Pseudo-Live oder des Near-to-Live mit ihrer Ablösung verschiedener Gegenwarten verfolgen. Es erfasst dann auch den makroskopischen Bereich der Wiederholungssendung und der Programmwiederholung. Auch aufgezeichnete und wiederholte Sendungen sind dann nicht einfach Reproduktionen, sondern ihre eigenen Gegenverwirklichung. Indem das Fernsehen jedoch zwischen all diesen Formen des Replay unentwegt hin und her schaltet, unterscheidet und verbindet es unentwegt beide Gegenwart und Gegenwart, Gegenverwirklichung. Hier in der Gegengegenwart und der Gegengleichzeitigkeit haben, wie wir noch sehen werden, auch die Formen des sogenannten Reality-TV, wie sie sich seit Ende der 90er Jahre ausbreiten, ihren ontografischen und schaltbildnerischen Anfang. Mit der elektronischen Bildaufzeichnung setzt deshalb ein Umschlag des Fernsehens ein. Es stellt jetzt nicht mehr lediglich die wirklichen und die fiktionalen Ereignisse in ihrem Ablauf dar und zeichnet nicht einfach nur deren Gegenwart nach, sondern stattet sie, während sie noch geschehen, mit ihrer eigenen Gegenverwirklichung aus. Indem es sie ontografiert, versieht das Schaltbild die televisive gegenwärtige Welt mit einem Komplement. Sie benötigt dieses Komplement, um weder in die Starre und nach Cavell die Unbewohnbarkeit zu verfallen, noch sich im Exzess der Maßlosigkeit aufzulösen. Die Gegengegenwart tritt der Gegenwart entgegen und vermengt sich mit ihr zu einer Wirklichkeit, die fast genauso aussieht wie sie und die sich doch allein dem Fernsehen verdankt. Seither macht es auch wenig Sinn, im Fernsehen mit den Kriterien des Wirklichen und des Unwirklichen zu arbeiten. Darüber werden wir später auch noch reden. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, damit geht unsere Sendewoche über die MPEX Revolution und das Instant Replay zu Ende. Ich hoffe, dass ich Sie mit diesem langen Bestehen auf einer so speziellen Bildtechnik des Fernsehens nicht allzu sehr gelangweilt habe. Nächste Woche behandeln wir einen mindestens ebenso grundstürzenden Umbruch, nämlich die Einführung der Fernbedienung. Bis dahin darf ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen.